So, nochmal guten Abend. Dann würde ich sagen, wir fangen an. Heute ist ja schon der letzte Termin. Also Sie haben dann nochmal einen Termin mit der Klausur, aber ich habe den nicht mehr. Ich habe dann nur die Korrekturen noch. Kurz, was wir heute machen. Also zum einen machen wir erstmal das Thema Speicherverwaltung fertig, was wir letztes Mal angefangen hatten. Das sind noch ungefähr 20 Folien oder so. Das sollten wir in einer Stunde oder so, sollten wir das durchkriegen. Und danach habe ich für Sie eine Probeklausur. Falls Sie heute schon mal ins Campus-System reingeguckt haben, haben Sie vielleicht schon gesehen. Die ist da schon drin. Ich habe Ihnen aber auch die als Papier, in Papierform mitgebracht. Ja. Die Klausur ist im Vergleich, also diese Probeklausur wird im Vergleich zu der richtigen Klausur kürzer sein. Ich will Sie da 60 Minuten arbeiten lassen. Das heißt, das ist vom Umfang her die Hälfte. Und es ist so, die richtige Klausur ist auch schon fertig. Die habe ich gestern einreichen müssen in dem Campus-System. Und die richtige Klausur besteht zu 57%, ich kann es so genau sagen, weil es 100 Punkte insgesamt gibt, zu 57% aus so langweiligen Multiple-Choice-Fragen. Ja. Also etwas mehr als die Hälfte. Das heißt, das sind dann einfach irgendwelche Aussagen. Es sind keine irgendwie Tricksereien dabei, wie es gilt dies und es gilt das, aber das gilt nicht. Ja, also so Quatsch ist da nicht, sondern da stehen dann einfach, was weiß ich, da ist dann irgendwie Thema Speicherverwaltung und dann stehen da einfach 5 Sätze und jeder von denen ist entweder richtig oder falsch. Und bei den richtigen machen sie ein Kreuzchen und dann ist das erledigt. Bitte? Die Bepunktung ist so, dass es, das steht auch auf der Klausur noch drauf, aber es ist so, dass es für jedes richtige Kreuzchen 1,5 Punkte gibt. Ja, das heißt, wenn Sie, Sie kriegen sowohl die Punkte nicht, wenn Sie ein Kreuz irgendwo vergessen oder wenn Sie ein falsches machen. Ja? Nee, es gibt keine Minuspunkte, sondern Sie fangen bei jeder Aufgabe mit 0 Punkten halt an und wenn Sie alles richtig machen, kriegen Sie die volle Punktzahl und wenn Sie, ja, ich gucke mir einfach jedes Kästchen an, ist das da richtig, ist da ein Kreuz drin, weil es hingehört oder fehlt das Kreuz, weil es auch fehlen soll und entsprechend gibt es dann Punkte. Ja?
Ich habe gleich eine Frage, wenn ich eine Aufgabe habe mit 5 Antworten,
ja,
und 2 sind richtig und
ja,
ich kreuze alle 5 an, wie viele Punkte kriege ich dann?
Minus 8.
Sie kriegen dann 3 Punkte. Wenn Sie 2 richtige von, also wenn 2 anzukreuzen wären und die haben Sie auch angekreuzt, dann kriegen Sie dafür die 3 Punkte.
Und wenn ich mehr ankreuze?
Ja, die Sie auch noch ankreuzen, da gibt es halt die Punkte nicht für. Ja, also Sie kriegen keine Punkte abgezogen für falsche Antworten. Das ist ja so ein komisches. Das ist ja so ein komisches Modell, wo man dann mit Minuspunkten aus einer Aufgabe rausgehen kann. Das finde ich blöd. Ja? Ich zähle einfach nur, ob die Anzahl der Positionen praktisch, ja, die Sie richtig angekreuzt oder nicht angekreuzt haben, ja, die zähle ich einfach zusammen. Und das mit 1,5 multipliziert, gibt die Punkte. Ja? Also Sie können in jeder Aufgabe 0 Punkte oder die maximale Punktzahl kriegen und 0 Punkte kriegen Sie zum Beispiel, wenn jetzt von den 5 Vorschlägen 2 richtig sind und die 2 richtigen kreuzen Sie nicht an und dafür kreuzen Sie die 3 falschen an. Das ist das Schlimmste, was Sie machen können, ne? Und dann gibt es halt 0 Punkte dafür, weil alle 5... Wenn Sie alle
ankreuzen,
wenn Sie alle ankreuzen, dann kriegen Sie für die richtigen kriegen Sie Punkte und für die falschen nicht. Ja, das können Sie machen, ja. Ja. Dann kriegen Sie wahrscheinlich ungefähr 50% der Punkte, die das wert ist. Ja. Ja. Kein Abzug, nein. Jede Zeile, wo Sie ein Kreuz machen können oder nicht, wird separat bewertet. Man kann diese Multiple-Choice-Geschichten auf ganz viele Arten machen. Also das ist halt die Variante, die ich bevorzuge, die ist auch einfach zu korrigieren und so. Ja, aber das ist letzten Endes spielt es keine Rolle, weil es ist ja am Ende wird ja ausgerechnet, ab wie vielen Punkten Sie welche Note haben. Ja, und das beeinflusst dann die Endergebnisse. Also man kann eine Prüfung, wo man dieses komische Verfahren mit Abzug macht, kann man so machen, dass am Ende genau dieselben Noten rauskommen. Ja, das eine ist nicht wirklich besser als das andere. Ich finde es nur verständlicher und intuitiver irgendwie.
Ja. Bitte? 100 Punkte gibt es ja insgesamt.
Genau.
Da war das Ding bestand auf 50 dann, oder?
Ja, das kann man nicht allgemein sagen. Ja, das, es gibt keine feste Skala dafür. Es gibt eine Vorschlagsskala, die würde bei 50 eine 4.0 vergeben, aber die muss man nicht anwenden. Ja, also ich mache es immer so, dass ich mir erst die Ergebnisse angucke, wie die Punktzahl ist, und dann überlege ich, was ich mache. Ja, denn es ist ja Quatsch, wenn irgendwie das Ergebnis einer Klausur ist, dass eine 3 die beste Note ist, weil ich da die Standardskala drüber lege. Das ist genauso Quatsch, dass alle eine glatte 1 haben. Ja. Also ich meine, wenn sie alle, wenn alle alle Aufgaben richtig beantworten und 100 Punkte haben oder so, dann kriegt natürlich jeder eine glatte 1.
Ja. Und welche Themengebiete, so
schwerpunktmäßig? Ja, alles. Also wir haben alles drin. Sie sehen ja nachher die Probeklausur. Genau, das bringt mich zurück zu dem, was ich sagen wollte über die Probeklausur. In der Probeklausur, die ja jetzt nur die Hälfte der Bearbeitungszeit praktisch hat, habe ich keine Multiple-Choice-Fragen drin. Das heißt, da sind nur normale Fragen, wo man zum Beispiel eins unserer Verfahren anwenden muss, was wir hier in der Vorlesung hatten, das sehen Sie dann. Oder wo man einfach so Freitext-Antworten geben muss. Ja, das entspricht praktisch den restlichen 43% in der tatsächlichen Klausur dann. Ja, von der Art der Aufgabe her. Ja.
Von den freien, wenn man vergleicht nur die freie Frage in der Tresor und in der Probetresor, ist ungefähr die gleiche Menge oder?
Ist ungefähr die gleiche Menge, genau. Ja, also Sie haben, wenn Sie jetzt 60 Minuten schreiben, haben Sie eigentlich ein bisschen zu viel Zeit dafür. Andererseits denke ich, dass die Multiple-Choice-Fragen, dass man da weniger als eine Stunde braucht, um die zu beantworten. Ich meine, das sind so Dinge, entweder man weiß das oder man weiß es nicht. Ja, dann da geht man halt durch und setzt seine Kreuze hin. Das ist ja nichts, wo man über eine Frage 2 Minuten überlegt oder sowas. Weil Sie auch kein Material dabei haben dürfen, was Sie irgendwie, wo Sie was nachschlagen können, ist es einfach entweder ich weiß das oder ich weiß es nicht. Ja, vielleicht meint man auch, man wüsste es und es ist falsch, aber trotzdem ist es schnell zu beantworten. Ja, also ich gehe davon aus, dass die ganze Klausur also völlig locker in 1,5 Zeitstunden zu bearbeiten ist. Und also wenn Sie natürlich vorbereitet sind. Sie werden heute wahrscheinlich durch die Probeklausur nicht vollständig durchkommen, wenn wir damit loslegen, einfach weil Sie noch nicht gelernt haben für die Prüfung. Ja, also vermute ich jetzt mal. Ja. Wenn Sie schon fit und vorbereitet sind, dann sollten Sie auch durch die heutige Klausur relativ schnell durchkommen. So, jetzt machen wir aber, jetzt geht's aber los. Nach der Probeklausur gibt es dann noch eine kurze Besprechung. Falls wir da nicht mehr ganz mit durchkommen, ich habe auch ein schriftliches Musterlösungsdokument, das ich dann online stelle. Aber ich will eigentlich das auch noch im Rahmen dieser Veranstaltung besprechen heute. Okay. Also wir waren letztes Mal beim Thema Speicherverwaltung da stehen geblieben, dass wir schon dieses grundsätzliche Prinzip des Pagings besprochen haben, wie man also mit virtuellem Speicher arbeitet, ja, dass man praktisch einen virtuellen Adressraum für jeden Prozess hat und diese virtuellen Adressen müssen irgendwie umgesetzt werden in tatsächliche physikalische Adressen und das macht die CPU, ja, die dazu einen eigenen Baustein drin hat, die sogenannte Memory Management Unit, ja, die mit Hilfe der Seitentabelle praktisch diese Umrechnung macht. Und dann hatten wir darüber gesprochen, dass es noch diesen Translation Lookaside Buffer gibt. Ja, das war dieses Ding hier, wo man praktisch zunächst mal in den TLB reinguckt. Ja, und erst wenn man da nicht die richtige Adresse gefunden hat, also wenn die Seitennummer praktisch hier nicht eingetragen war, ja, dann muss man doch nachschlagen und in den Hauptspeicher reingucken. Ja, und da haben wir gesagt, es ist unangenehm, wenn man praktisch im TLB das nicht findet, weil das bedeutet, ein Speicherzugriff wird zu 2 Speicherzugriffen, weil ich erst die Seitentabelle anschauen muss und das ist halt ein weiterer Speicherzugriff. Ja. Und auch nur dann funktioniert das gut, wenn ich annehme, dass das alles in eine Seite reinpasst. Ja, es könnte auch sein, dass praktisch eine Seitentabelle größer als eine Seite ist. Ja, dann wird es eventuell noch teurer. Aber vom Prinzip eben, man möchte das nach Möglichkeit vermeiden und die Frage ist jetzt, wie oft man wirklich dann im TLB die Sachen findet, die man sucht. Und da sind wir letztes Mal stehen geblieben. Hallo? Weil eben das Lokalitätsprinzip uns verspricht, dass wir relativ häufig da einen Treffer haben, ja, weil einfach sowohl der Zugriff auf den Programmcode als auch der Zugriff auf die Daten in der Regel irgendwie einem Muster folgt. Ja, dass man also, wenn man irgendwo in einer Seite was gelesen hat, mit hoher Wahrscheinlichkeit weiter aus derselben Seite sich Zeug holen wird. Und das hier war jetzt einfach nur mal von einem uralten System, wo das mal im Verlauf der Zeit aufgezeichnet wurde, wo jetzt die einzelnen Zugriffe stattfinden. Einfach mal ein Beispiel dafür, dass man sieht, Es entstehen halt so reguläre Strukturen, wo irgendwie so rechteckige Blöcke da sind und die zeigen halt, das ist alles immer innerhalb einer Seite. Das heißt, das erste Mal, wo man darauf zugreift, muss die irgendwie in den Hauptspeicher geholt werden, falls sie noch nicht da ist. Und danach wird dann noch mehrfach weiter auf dieselbe Seite zugegriffen, die schon im Speicher ist, und das geht dann fix. Ja, es geht sowohl die Adressübersetzung fix, weil die Umrechnung Seite auf Seitenrahmen, die ist im TLB noch zwischengespeichert, also das verbraucht dann keine Zeit. Und das Auslesen geht auch fix, weil die Seite eben selber auch im Speicher ist.
Wie groß ist dieser TLB?
Dieser TLB ist zum Beispiel beim Intel 80486 Prozessor nur 32 Einträge groß. Ja, also da passen gerade mal zwei Zuordnungen von Seite zu Seitenrahmen rein. Wenn man versucht, eine 33. reinzuschieben, fliegt irgendeine andere raus. Und bei Pentium 4, etwas moderner, und beim PowerPC 604 gibt es 256 Einträge, jeweils 128 für Code und 128 für Daten, das ist da getrennt. Ja, das heißt, dass Sie eben, wenn Sie versuchen, den nächsten Befehl von einem Programm zu laden, dann haben Sie dafür einen eigenen TLB praktisch, und wenn Sie einfach nur auf irgendwelche Daten zugreifen, haben Sie einen anderen TLB dafür. Ja, das ist gemacht, damit zum Beispiel jetzt die Dateneinträge, ja, dass die nicht ständig die Code-Einträge verdrängen. Dass also das Nachladen von Code immer schnell funktioniert, auch wenn vielleicht das Nachladen der Daten bei einzelnen Prozessen mal nicht gut gelingt. Okay, was jetzt wichtig ist, festzustellen ist, diese Informationen, die im TLB stehen, die sind natürlich prozessspezifisch. Ja, wir haben ja eine Seitentabelle für jeden Prozess. Also wenn ich einen Prozess gerade benutze oder der läuft gerade, dann ist dessen Seitentabelle praktisch aktiviert. Ja, in der CPU gibt es dieses Seitentabellenregister, da steht drin, wo die Seitentabelle anfängt, und das zeigt eben auf diese ganz konkrete Seitentabelle, die für diesen Prozess gedacht ist. Denn es soll ja die Zuordnung bestimmt werden von der ersten Seite meines Prozesses zu irgendeinem Seitenrahmen. Und wenn ich jetzt den Prozess wechsle, also wenn ich einen Kontext-Switch mache und auf einen anderen Prozess umschalte, dann muss ich natürlich das austauschen. Ja, das heißt, das wird dieses Prozessorregister, was auf den Anfang der Seitentabelle zeigt, das wird dann aktualisiert. Das zeigt dann eben auf die Seitentabelle von dem neuen Prozess. Und das heißt aber, weil ich jetzt den TLB nicht auch irgendwie mit austauschen kann, dass der in dem Moment, wo ich den Prozesswechsel mache, nur noch Unfug enthält. Ja, weil der enthält noch die Zuordnungen vom alten Prozess. Das kann ich nicht mehr brauchen. Und was man typischerweise macht, ist, dass man einfach diesen gesamten TLB invalidiert. Ja, das kann man tun, indem man zum Beispiel in jedem TLB-Eintrag noch so ein Valid-Bit mit drin hat, und die werden dann beim Context-Switch einfach alle auf False gesetzt. Ja, und das heißt dann eben, nichts aus diesem TLB kann genutzt werden, und dann muss der erst wieder aufgebaut werden. Ja, also wenn dann die ersten Zugriffe auf Speicher im neuen Prozess stattfinden, dann füllt sich das Ganze wieder mit Inhalt und irgendwann ist er dann wieder gut benutzbar, so lange bis der nächste Context-Switch kommt. Das wäre also ein weiterer Grund, dass man die Laufzeit, die ein Prozess immer hat, bevor der nächste kommt, dass man die nicht zu knapp wählt. Ja? Denn wenn ich praktisch gerade mal angefangen habe, in den TLB irgendwas reinzuschreiben und den erst zu 10% genutzt habe und dann wechsle ich schon wieder den Prozess, dann verschwende ich einfach Möglichkeiten.
Wenn der CPU den Prozess wechselt, dann werden ja die momentan vorhandenen Status wird ja quasi weggeschrieben. Wäre das nicht für den TLB in dem Sinne auch sinnvoll, den aufschreiben zu lassen, mit den, was der Prozess gerade in welchen Speicherseiten hat?
Das könnten Sie machen, ja. Sie könnten das machen. Ist mir nicht bekannt, dass es das gibt, aber prinzipiell könnte man das machen. Wenn die CPU das unterstützt, also dass der TLB praktisch wie ein Register angesprochen werden kann, wäre halt dann ein sehr großes Register. Ne? Dann spräche im Prinzip nichts dagegen. Aber der ist halt ein ganzes Stück größer als ein normales Register. Ja, das kann so ein Kilobyte oder sowas sein. Das wäre genau die Frage, ja. Meine Vermutung ist jetzt, dass es sich nicht lohnt, das zu machen. Ja, wenn das enorme Performance-Vorteile bringen würde, dann hätte man genau sowas in die CPUs eingebaut. Weil die Features, die eine CPU bietet, die werden ja ständig erweitert um irgendwelche neuen Möglichkeiten, und die drehen da wirklich an jeder Stellschraube, um das zu optimieren. Und deswegen denke ich mal, das ist schon erprobt worden und das hat es nicht gebracht. Ja. Das ist eine Möglichkeit, dass man einfach sagt, der ganze TLB-Inhalt ist verloren, ja, und muss wieder neu aufgebaut werden. Und die andere Möglichkeit ist, dass der TLB nicht einfach nur eine Zuordnung Seite zu Seitenrahmen speichert, sondern dass er praktisch so ein Tupel Seite und Prozess-ID zu Seitenrahmen zuordnet. Ja, dann kann ich die Einträge natürlich über einen Prozesswechsel hinaus beibehalten. Aber dann habe ich das Problem, dass immer nur ein kleiner Teil des TLB gerade interessante Einträge enthält. Ja, weil bei der Suche, wir haben ja gesagt, der TLB ist ein assoziativer Cache, das heißt, ich stelle da eine Frage und kriege sofort die Antwort, unabhängig davon, wo jetzt im TLB der Eintrag ist. Der muss also nicht mit einer Schleife drin gesucht werden. Und das heißt halt dann, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Treffer habe, dass die einfach sinkt. Ja, wenn da viele Nonsens-Einträge sozusagen drin sind, die sich auf andere Prozesse beziehen. Ja, aber vom Prinzip gibt es eben beide Varianten. So, jetzt ist das alles irgendwie immer so Hardware-Zeug und eigentlich interessiert uns ja, was das Betriebssystem für Aufgaben hat und wie es diese umsetzt. Und deswegen hier mal ein Überblick, was eigentlich überhaupt an Aufgaben das Betriebssystem hier übernimmt. Ja, der wichtigste Punkt ist, dass jedes Mal, wenn es einen Context-Switch gibt, eben dieses Page-Table-Register, das Seitentabellenregister, dass das aktualisiert wird. Ja, also dass da der Anfangswert der ab sofort gültigen Seitentabelle reingeladen wird. Und das würde im Prinzip schon reichen, wenn das Betriebssystem das tut, dann würde ja ein Großteil der Geschichte schon funktionieren, nämlich Zugriffe auf alle Seiten, die tatsächlich gerade im Speicher sind. Ja, das würde alles durchgehen. Wenn Sie es also irgendwie schaffen, am Anfang 3-4 Programme zu starten, deren gesamter Daten und Code praktisch im Speicher sind, und dann wechseln Sie immer nur zwischen diesen Programmen hin und her, dann ist mehr nicht nötig. Ja, dann wird immer nur der Scheduler, halt, wenn er die Prozesse wechselt, wird dieses Seitentabellenregister anpassen und das war's. Ja. Wo das Betriebssystem aber dann doch wieder gefordert wird, ist in den Situationen, wo wir ein Page-Fault haben. Page-Fault, haben wir ja gesagt, heißt, die Seite ist gar nicht im Speicher. Das heißt, die ist irgendwie ausgelagert auf Platte und muss nachgeladen werden. Und dann muss natürlich das Betriebssystem hingehen und irgendwie dafür sorgen, dass das Zeug geholt wird. Das ist letzten Endes eine Art von Interrupt-Behandlung. Ja, weil der Page-Fault, das ist so eine interne Exception, die im Prozessor ausgelöst wird. Wenn der erkennt, ich kann nicht auf die Daten zugreifen, und dann wird praktisch das gerade laufende Programm, was jetzt einen nicht gelingenden Speicherzugriff versucht hat, das wird unterbrochen und dann muss die Seite eben von der Festplatte geholt und ins RAM geladen werden. Seitentabelle wird aktualisiert, ja, das macht alles das Betriebssystem und wenn dann alles soweit gut ist, dass also jetzt praktisch ein Zugriff möglich sein wird, dann wird eben der Prozess wieder aktiviert und muss den letzten Befehl nochmal wiederholen. Ja, also den, der fehlgeschlagen war mit dem Zugriff auf die Seite, der muss dann halt nochmal ausgeführt werden und dann wird es auch gelingen. Und was jetzt noch sein kann, ist, dass beim Versuch von der Platte die fehlende Seite zu holen, dass man feststellt, Moment, ich habe ja gar keinen Platz. Ja, Hauptspeicher ist komplett genutzt, die ganzen Seitenrahmen sind gefüllt mit den Seiten von irgendwelchen anderen Prozessen. Oder auch vielleicht von dem laufenden Prozess, aber eben nicht die richtige Seite. Und dann muss ich etwas machen, das sich Seitenverdrängung nennt. Das heißt, ich muss irgendwie auswählen, eine muss raus. Ja, eine Seite muss aus dem Hauptspeicher entfernt werden. Wenn die verändert worden ist im RAM, muss sie sogar richtig zurückgeschrieben werden auf Platte, ne, damit die aktuellen Inhalte da drin stehen. Und erst wenn das passiert ist, dann habe ich ja eine freie geschaffen, dann kann ich erst die Seite nachladen. Also so ein fehlschlagender Speicherzugriff, der kann relativ teuer sein in CPU-Zyklen oder so, weil es eben im schlimmsten Fall heißt, ich muss erst was auf Platte schreiben und dann muss ich was von Platte lesen und dann geht es erst weiter. Ja, und alles andere, damit hat das Betriebssystem nichts zu tun. Der ganze Rest, das macht alles die Hardware. Also die, zum Beispiel diese Zugriffe auf Sachen im TLB, Aktualisieren von Inhalten im TLB, da hat das Betriebssystem keinen Einfluss drauf. Das macht die CPU vollständig von alleine. Ja. Und das ist unten nochmal angegeben, das ist sowieso klar, aber halt die Berechnung, die tatsächliche Umsetzung einer virtuellen Adresse in eine physikalische Adresse, das passiert eben auch in der Memory Management Unit, ja, in der MMU, die ja Teil des Prozessors ist. Okay, ja, Sachen aus dem Cache und aus dem Hauptspeicher holen, Das ist natürlich auch etwas, was die Hardware macht. Also das mit dem Cache, das kann halt sein, dass ein Speicherzugriff, wenn Sie dann noch einen zusätzlichen Cache, diese Level 1, 2 Caches und so weiter haben, die teilweise ja in der CPU sind oder nah an der CPU dran, dann wird natürlich aus dem Cache das geholt und nicht aus dem RAM. Aber das ist auch etwas, wo Sie sich als Betriebssystem nicht mit beschäftigen müssen. Ja, das ist für das Betriebssystem ist es transparent, ob die Daten zufällig im Cache gelegen haben oder ob die wirklich über den Speicherbus angefordert werden müssen. Das kriegt da den Unterschied nicht mit, es merkt nur, es geht schneller, ja, wenn es im Cache lag. So, jetzt haben wir also dieses grundsätzliche Setup, dass wir so Seitentabellen erzeugen können. Und die Frage ist natürlich, wie viel Platz verbrauchen wir eigentlich mit diesen Seitentabellen? Ja, das ist ja etwas, was irgendwo vorgehalten werden muss, und zwar für jeden Prozess. Wenn wir viele Prozesse haben, haben wir viele Seitentabellen und die haben alle eine bestimmte Größe. Und da ist jetzt mal die Frage, wie groß kann denn sowas werden? Und da werden wir jetzt direkt sehen, das wird verdammt groß und da werden wir was gegen tun. Und wenn wir jetzt zum Beispiel annehmen, dass wir einen 32-bittigen Adressraum haben, das ist also so das Maximum, was Sie mit einer 32-Bit-CPU hinkriegen können. Ja, das sind diese 4 Gigabyte, die man immer bei den klassischen Betriebssystemen als Obergrenze hat. Und wenn wir annehmen, dass eine Seite eine Größe von 4 Kilobyte hat, das ist eine vernünftige Annahme, es gibt die Seiten auch in 1 Kilobyte, aber 4K gibt es auch. Dann kann man leicht ausrechnen, 4 Kilobyte, das sind 2 hoch 12 Byte. Ja, ein Kilobyte ist 2 hoch 10 und mal 4 ist also nochmal 2 bei der Potenz dabei, ist 2 hoch 12. Das heißt, wie viele Seitenrahmen kann es geben? Die Seitenrahmen haben ja dieselbe Größe. Dann müssen wir 2 hoch 32 durch 2 hoch 12 teilen, kommt 2 hoch 20 raus. Ja, und 2 hoch 20 ist eben ein M. Ja, also ein Mega. Das heißt also, etwas über 1 Million Seiteneinträge müssen wir in so einer Tabelle drin haben. Ja, weil wir ja jede denkbare Seite abbilden müssen auf irgendeinen Seitenrahmen oder reinschreiben, ist nicht im Speicher. Ja, wenn ich im virtuellen Speicher 4 Gigabyte adressieren kann, und dieser virtuelle Speicher ist in Seiten von 4 Kilobyte aufgeteilt, dann muss ich 4 Gig durch 4K teilen, kommt ein M raus. Ja? Und wenn ich jetzt außerdem noch annehme, dass so ein Eintrag in der Seitentabelle mich 4 Byte kostet, dann komme ich eben für jeden Prozess auf 4 Megabyte Größe der Seitentabelle. Ja? Wenn ich 100 Prozesse habe, habe ich 400 Megabyte für meine 100 Seitentabellen. Das heißt, so ein standardmäßig ausgestatteter PC, der einen Gigabyte RAM hat, der hat dann bei so einem Verfahren praktisch schon die Hälfte des Speichers einfach weg. Ja?
Aber warum ist das dann über einen Prozess? Weil das reicht doch, würde doch um 1 reichen für den gesamten Speicher.
Na, wie wollen Sie das machen? Sie haben einen ersten Prozess, der hat eine Seite Nummer 1. Und Sie speichern, dass die Seite Nummer 1 auf den Rahmen Nummer 17 abgebildet wird. Die Seite Nummer 1 von meinem ersten Prozess meinetwegen wird zugeordnet einer Seite 17, einem Seitenrahmen 17, irgendeinem Rahmen halt. Ja, und dann haben Sie einen zweiten Prozess, da gibt es auch eine Seite 1. Und alle anderen Prozesse haben auch eine Seite 1, eine Seite 2 und so weiter. Ja, und die werden aber alle auf unterschiedliche Rahmen abgebildet. Das kann gar nicht vorkommen, dass die auf dieselben abgebildet werden, denn das würde heißen, dass die Prozesse sich den Speicher teilen, was sie ja nicht tun. Ja? Das heißt also, diese Zuordnung Seite zu Seitenrahmen ist immer prozessspezifisch und deswegen braucht jeder Prozess auch eine eigene Seitentabelle. Die muss natürlich nicht zwingend im RAM stehen. Ja? Sie könnten auch jedes Mal, wenn Sie einen Prozesswechsel machen, Sie könnten praktisch einen Standardort im Arbeitsspeicher haben, wo die Seitentabelle steht. Und da steht immer nur die für den aktuellen Prozess. Und dann müssen Sie bei jedem Prozesswechsel praktisch die aktuelle Seitentabelle wegschreiben auf Platte und dann von dem nächsten Prozess wiederholen. Aber das sind natürlich wieder Plattenzugriffe, die teuer sind.
Ja. Ja, aber wenn doch eh schon die Plattenzugriffe das Teuerste sind und dann auf dem Zeug rumliegt und im Arbeitsspeicher, wo es so schnell geht, da weiß er, wo die Rahmen sind, dann muss er ja quasi das, was auf der Platte liegt, davor erstmal sequenziell durcharbeiten, bevor er überhaupt gefunden hat, was er in den Rahmen schieben soll. Oder?
Nee.
Aber da ist ja dann ein Pool von den ganzen Seiten ohne Zuordnung.
Ja, aber ich merke mir in der Seitentabelle, ich kann ja in die Seitentabelle zum Beispiel nicht nur reinschreiben, die Seite ist weg, die ist ausgelagert, sondern ich kann auch sowas wie eine Blockadresse auf der Platte dann da reinschreiben. Da, wo ich normalerweise die Rahmennummer reinschreibe, bei der direkten Zuordnung Seite zu Rahmen, da könnte ich einfach reinschreiben, welche Blocknummer auf der Festplatte benutzt wird, um diese Seite gerade zwischenzuspeichern.
Okay, das wäre dann damit dabei, auch bei dem Indentierten.
Ja gut, da sind wir jetzt noch nicht. Also das, ja. Ja. Ja, also das ist eben das Problem, dass diese Seitentabellen sehr groß werden und praktisch viel Speicher belegen. Und eine Lösungsmöglichkeit ist jetzt, dass man sogenannte invertierte Seitentabellen verwendet. Und da geht man eben hin und speichert jetzt nicht mehr die Zuordnung Seite zu Rahmen, sondern umgekehrt die Zuordnung Rahmen zu Seite. Ja, das funktioniert dann gut, wenn man praktisch davon ausgehen kann, dass es von den riesig vielen Seiten, die ein Prozess theoretisch haben kann, dass nur ganz wenige davon wirklich einem Rahmen zugeordnet sind. Ja, wenn ich eben annehme, es gibt wirklich 1 Million Seiten bei diesem Adressraumbeispiel und davon sind nur 100 im RAM, dann ist es natürlich billiger zu sagen, ich merke mir, welche Rahmen zu dem Prozess gehören und ordne dann dem die jeweiligen Seiten zu. Dann wird aber natürlich die Suche teuer. Das ist vielleicht das, was Sie gemeint haben, weil ich jetzt nicht mehr einfach mit so einem Index in die Seitentabelle reingehen kann, sondern ich muss die durchsuchen. Das steht auf der nächsten Folie. Ich will also zu einem Prozess P und dessen Seite N den Eintrag PN in dieser invertierten Seitentabelle finden. Ja? Und diese invertierte Tabelle, die sieht ja so aus, die ist irgendwie nach Rahmen sortiert. Ja? Da stehen einfach die ganzen Rahmen auf der linken Seite und auf der rechten Seite steht dann, welcher Prozess und wessen, also welche Seite von diesem Prozess. Ja, das heißt, da muss ich eine echte Suche machen. Ich muss also durch diese invertierte Tabelle einmal komplett von oben nach unten durchgehen und im statistischen Mittel finde ich das dann nach der Hälfte der Einträge. Ja? Und das heißt, das würde ziemlich teuer sein. Man kann dann hier auch wieder ein TLB verwenden. Der würde genauso funktionieren wie bisher und in den meisten Fällen dann halt auch wieder den Zugriff ganz schnell erlauben, dass also diese Umsetzung Seite zu Seiten Rahmen, dass die schnell funktioniert. Da wäre nichts geändert. Das würde genau wie vorher funktionieren. Aber in den Fällen, wo eben das nicht im TLB drinsteht, da müsste ich dann wirklich mich einmal durch diese invertierte Tabelle durcharbeiten und das wäre sehr teuer. Und hier ist jetzt nochmal zu sehen, wie das Ganze aussieht. Also links sehen Sie eine klassische Seitentabelle. Ja, dass die links so groß ist, das soll andeuten, dass es halt sehr viele Seiten theoretisch geben könnte. Und die sind alle nicht in Benutzung, die sind alle nicht im RAM. Ja, oder fast alle. Diese ganzen, wo hier S drauf oder drin steht, die sind alle nicht im Arbeitsspeicher gerade. Und es gibt nur diese paar Zuordnungen. Das sieht man hier, die Pfeile, die in die Seitenrahmen reinzeigen. Ja, der Teil ist halt da, aber so wie die Seitentabelle aufgebaut ist, muss ich diese ganzen Leereinträge alle mitspeichern. Weil in der Theorie gibt es die Seiten. Ich kann darauf drauf zugreifen, dann kriege ich halt einen Page-Fault, ja, weil die gerade nicht im RAM sind. Aber ich muss diese riesige Datenstruktur muss ich halt anlegen. Und wenn ich eben mit den Zahlen aus dem Beispiel arbeite, dann habe ich nicht nur diese 24 Einträge hier, sondern eben über 1 Million. Und da steht fast überall drin, haben wir nicht. Ja, ist gerade ausgelagert auf Platte. Also das ist enorme Platzverschwendung und die invertierte Seitentabelle, die geht jetzt hin und sagt, ich sortiere das nach Rahmennummern und dann schreibe ich bei jedem Rahmen schreibe ich rein, welche Seite da drin ist, beziehungsweise ich setze einen Strich, wenn keine Seite drin ist. Ja. Und die ist natürlich viel kleiner. Wenn ich wie in diesem Beispiel wirklich nur 1, 2, 5 verschiedene Seiten tatsächlich gerade im Speicher habe, dann muss ich eben auch nur diese 5 Informationen speichern. Und das kostet weniger Platz. Aber man macht das Ganze trotzdem nicht so, weil das einfach von dieser Suchalgorithmus, der dann nötig ist, um das rauszufinden, der ist zu groß. Ja. Die 8, die 9 zeigt auf die 7, das heißt, da müsste eine 9 drin stehen. Ja, 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 das ist ja auch eine Doppelung, hier ist zweimal die 8. Ja, da müsste eine 9 drin stehen. Ja. Genau. Was wollen Sie eigentlich? Das ist doch alles richtig. Ja. Okay, hier ist nochmal, das ist doch das Beispiel von eben. Ist die Folie doppelt? Ah, dann haben wir die noch gar nicht gehabt. Das war die Beispielrechnung, die. Aber irgendwo stand diese Beispielrechnung schon drauf. Ach so, ja, es stand im Text praktisch drin. Das ist dasselbe einfach nochmal. Ja, also 32-Bit-Adressen ist jetzt nur etwas übersichtlicher dargestellt. 4 Kilobyte Seitengröße, 4 Byte pro Eintrag. Dann kommt eben genau das raus, was wir eben gesehen haben. Ich weiß nicht, warum diese Folie, warum ich die nicht rausgeworfen habe. Da steht nichts Neues drin. Das haben wir gerade eben schon durchgerechnet. Die Lösung ist jetzt, die man dann tatsächlich verwendet, dass man versucht, diese riesigen Seitentabellen klein zu kriegen. Und das macht man mit etwas, das sich mehrstufiges Paging nennt. Und die Idee ist dabei, wenn ich mir nochmal anschaue, wie meine virtuelle Adresse aussieht, dann habe ich ja immer rechts die unteren Bits, die geben praktisch den Offset innerhalb von so einer Seite an oder innerhalb von einem Seitenrahmen, ja, je nachdem, was Sie gerade anschauen. Und links habe ich die Seitennummer. Und die Seitennummer ist praktisch ein direkter Index in diese riesige Seitentabelle. Ja, wenn wir wieder dieses Beispiel haben mit 32-Bit-Adressen, das haben wir hier auch, und die unteren 12 Bit sind praktisch für den Offset, dann hätte ich oben noch 20 Bit, die die Seitennummer angeben. Das sind dann genau diese 2 hoch 20 verschiedenen Möglichkeiten, eine Seite zu benennen, ne, wo ich dann eben diese etwas über 1 Million Einträge habe. Und was man jetzt macht ist, man teilt einfach diese Seitennummer nochmal in 2 Blöcke. Ja, die können gleich groß sein wie in diesem Beispiel. Also hier haben die jetzt links und rechts jeweils 10 Bit. Die können aber auch unterschiedlich groß sein. Ich habe es jetzt hier einfach mal der Einfachheit halber so gemacht, dass sie dieselbe Größe haben. Und damit kriegt man jetzt ein neues Konzept rein. Man hat erstmal äußere Seitentabellen und dann noch zusätzlich innere Seitentabellen. Und zwar funktioniert das Ganze jetzt so, wir verwenden den ersten Teil von der Seitennummer, dieses P1, also im Beispiel die ersten 10 Bit, verwenden wir als einen Index in eine Seitentabelle, die dann viel kleiner ist. Ja, mit den 10 Bit kann ich praktisch 2 hoch 10 verschiedene Seiten ansprechen und 2 hoch 10 ist nur 1024. Ja, also das ist nicht viel. Das heißt, über diesen oberen Teil der Seitennummer kriege ich praktisch eine Seitentabelle, die ungefähr 1000 Einträge hat. Das ist sehr überschaubar. Aber was steht da jetzt drin? Ja, ich kriege damit praktisch auch wieder Hinweise auf irgendwelche Adressen. Aber das ist natürlich noch nicht die Angabe des Seitenrahmens. Das kann ja nicht funktionieren, weil ich ja den unteren Teil der Seitennummer noch gar nicht berücksichtigt habe. Das heißt, wo ich damit reinzeige, ist eine zweite Seitentabelle. Ja, ich nehme also erst hier dieses P1, nehme das als Index in die oberste Seitentabelle praktisch, die Standardseitentabelle für diesen Prozess, und dann kriege ich irgendeine Adresse raus, und unter dieser Adresse finde ich jetzt nicht den Seitenrahmen, sondern ich finde schon wieder eine Seitentabelle. Und da gucke ich jetzt wieder rein mit den unteren 10 Bit von meiner Seitennummer. Die nehme ich jetzt wieder als Index, aber in die zweite Seitentabelle. Ja, und dann kriege ich ja wieder irgendeine Adresse, die da drin steht. Und diese Adresse, das ist jetzt tatsächlich die Angabe, wo der Seitenrahmen zu finden ist. Ja, das heißt, mein Zugriff wird ein bisschen umständlicher. Ich kann nicht mehr einfach über Angabe der gesamten Seitennummer direkt den Frame herausfinden, sondern ich muss es zweistufig machen. Ich gucke erst in die oberste Ebene, um die Adresse der zweiten Seitentabelle zu finden. Dann gucke ich in die rein, ja, finde dann den Rahmen und dann gucke ich im Rahmen mit Hilfe vom Offset noch an die richtige Stelle. Kommt auch gleich noch eine Grafik dazu auf der nächsten Seite. Nee, die Performance wird eher schlechter. Es geht, weil sie einen zusätzlichen Speicherzugriff im Prinzip da drin haben. Der Vorteil ist, dass Sie nicht mehr diese riesigen Mengen an Seitentabellenzeug speichern müssen. Ja, weil der Punkt ist jetzt, das habe ich gerade noch nicht gesagt, die inneren Seitentabellen müssen nicht alle speicherresident sein. Wenn Sie sich wieder vorstellen, wir haben diese 1 Million Seiten. Ja? Und die ersten 150 davon sind vielleicht benutzt und der ganze Rest nicht. Dann wäre in dem klassischen Modell eine Seitentabelle mit 1 Million Einträge, wo die ersten 150 irgendwo hinzeigen und der Rest enthält den Wert, habe ich nicht. Ja? Und was man jetzt machen ist, man würde praktisch gucken, diese ersten 150 Seiten, die gehören in einen Block von den ersten 1024 Seiten. Ja? Das heißt, ich hätte hier praktisch für, also hier den Wert 0, ja, alles Nullen, diese Bits, das würde mir einen Zeiger geben auf eine innere Seitentabelle. Da stehen dann 1024 Frame-Adressen drin, von denen ich die ersten 150 brauche. Ja, habe ich immer noch ein bisschen Verschnitt, weil ich eben nicht alle 1024 brauche, sondern nur 150 davon. Aber das heißt, ich habe insgesamt gespeichert eine äußere Seitentabelle und eine innere. Also zwei Seitentabellen, die jeweils 1000 Einträge ungefähr enthalten. Also habe ich insgesamt 2000 Einträge gespeichert. Gegenüber 1 Million Einträgen ist das eine dramatische Verbesserung. Und die anderen inneren Seitentabellen, die würden ja praktisch entstehen, wenn ich die Seiten, also die zweite innere Seitentabelle wäre zum Beispiel die Seiten 1025 bis 2047 oder sowas, ja? Oder 1024 bis 2047. Die sind nicht benutzt. Das heißt, diese innere Seitentabelle, da weiß ich, da steht überall nur drin, habe ich nicht. Und die lege ich dann einfach nicht an. Ja? Die liegt nie im RAM. Die wird ja nie verwendet werden. Und falls doch mal irgendjemand eine Adresse da drin anspricht, dann erzeuge ich die halt dynamisch. Ja? Dann wird diese innere zweite Seitentabelle, die wird dann dynamisch erzeugt. Ja?
Wir sind ja da ziemlich hardware-nah unterwegs. Wahrscheinlich ist das mit ein Grund, weil normale Problematiken hatten wir zum Beispiel auch im Datenbank an vielen Stellen. Da wird ja auf B-Bäume gesetzt, in dem Muster. Ist das ein Grund hier wahrscheinlich, dass man so hardware-nah ist, dass man einfach nicht irgendwelche komplexen Datenstrukturen erzeugen möchte? Oder?
Ja, Sie wollen vor allem keine komplexen Suchen in den komplexen Datenstrukturen.
Das ist extrem schnell. Also wenn ich einen aufbaue, dann muss ich eigentlich nur wissen, was ich möchte. Und ich habe maximal an tiefe Suchanfragen.
Ja, aber es findet trotzdem eine Art Suche statt. Sie müssen einmal durch den Baum durch. Ja, ich meine nicht alle Knoten im Baum, ich meine einmal von oben nach unten. Einmal von der Wurzel zum Blatt müssen sie gehen.
Ja, wenn ich beim
ersten um ein Blatt zu finden.
Danach bin ich beim ersten Mal anfragen durch. Wenn ich ihn dann nochmal machen muss, dann bin ich ja beim zweiten. Allerdings bin ich dann natürlich schon an sehr vielen Treffern vorbei. Also
ja. Ist das ein innen gefüllter B-Baum oder was? Ist der?
Nee, das ist ein ganz stinknormaler B-Baum. Also der, den ich mir jetzt.
Ja. Ja, stehen da die Werte nur in den Blättern oder stehen die überall, auch in den Zwischenknoten?
Die stehen auch in den Zwischenknoten.
Okay, also dann können Sie tatsächlich schon, wenn Sie von der Wurzel den ersten Abstecher gemacht haben, können Sie direkt, wenn Sie Glück haben, was finden.
Genau.
Ja. Aber wenn Sie Pech haben, wird es länger und länger und länger. Ja. Das Maximale, was Sie dann kriegen können, im schlechtesten Fall, ist praktisch die Tiefe des Baums.
Genau. Ja.
Ja, aber wie legen Sie den Baum im Speicher an?
Genau, das war jetzt meine Frage. Wahrscheinlich ist da die Problematik, dass ich das eben nicht auf dieser Hardware-Tiefe hinbekomme.
Ja, weil die Umrechnung durch die MMU ist zwar clever, aber trotzdem relativ primitiv, weil einfach immer nur das, was man gerade anguckt, als Index in eine Tabelle genommen wird. Da muss also nicht irgendwas gerechnet werden, muss keine Fallunterscheidung gemacht werden, sondern man hat irgendeine Startadresse und addiert da einfach praktisch den Index drauf, multipliziert mit der Größe eines Eintrags. Und damit kriegt man mit sehr, sehr einfachen Instruktionen kriegt man diese Bereiche raus.
Im schlimmsten Fall muss ich halt dann eine binäre Suche in der Tabelle kaufen.
Ja. Ja, und was Sie eben hier haben, ist, dass es keinen Unterschied gibt. Also egal, was Sie suchen, die Anzahl der Zugriffe ist sozusagen immer gleich. Ja? Weil wenn wir dieses zweistufige haben, dann ist es eben einmal in die Tabelle reingucken, einmal in die Tabelle reingucken und dann den Frame auslesen. Es ist immer gleich, egal, was Sie machen. Wenn Sie irgendwas Komplizierteres machen, dann hätten Sie eben mal zwei Zugriffe und mal fünf oder sowas. Ja? Und das kann sich noch dynamisch verändern. Wenn mehr Speicher angefordert wird, wird der Baum noch tiefer. Ja. Okay. Ich wollte Ihnen das Bild dazu zeigen. Das ist eine Variante von dem Bild, was wir schon gesehen haben für die einfache Adressumsetzung mit einer einfachen, nicht geteilten Seitentabelle. Es läuft jetzt im Prinzip genauso. Ja, wir gucken uns unsere virtuelle Adresse an, wir ignorieren erstmal komplett den Offset, das haben wir auch vorher schon gemacht, aber anstatt jetzt die ganze Seitennummer anzugucken, gucken wir nur den oberen Teil an. Das verwenden wir als Index in die äußere Seitentabelle. Ja, nochmal zur Erinnerung, wie finden wir die äußere Seitentabelle? Woher weiß ich überhaupt, wo die ist, dass ich weiß, wo ich hinzeigen muss? Nee, der Zugriff auf die äußere Seitentabelle, dass ich weiß, wo fängt die überhaupt an. Habe ich vorhin... Ja, also es gibt ein Register in der CPU, da steht der Anfang drin. Ja, wenn das irgendeine Stelle ist oder so, dann steht dieser Wert, der steht in dem Register, Program Table Register oder wie heißt es, Page Table Register, da steht es drin. Ja, also das ist der erste Schritt. Ich addiere da praktisch dieses P1 als Index einfach drauf, dann finde ich die richtige Position innerhalb der äußeren Seitentabelle. Das gibt mir jetzt nicht mehr wie vorher direkt den Frame, sondern ich muss diese Adresse nehmen, das ist dann der Anfang einer inneren Seitentabelle. Ja, so wie ich hier den Anfang gefunden habe über das Register, ja, was für den Prozess sich den Anfang der Tabelle merkt, kriege ich den Anfang nur aus dieser Tabelle raus. Ja, dann bin ich also hier in der zweiten Seitentabelle, in der inneren drin, und jetzt benutze ich den zweiten Teil meiner Seitennummer, die unteren Bits, nehme das wieder als Index. Ja, das Verfahren zum Nachgucken ist dasselbe, unterscheidet sich nicht. Das sehen Sie auch, das sieht genau gleich aus hier. Komme wieder an irgendeine Stelle innerhalb der inneren Seitentabelle und da steht jetzt drin, welcher Frame meine Daten enthält. Ja, dann gucke ich in den Frame, jetzt erinnere ich mich an den Offset, den ich bisher ignoriert habe, muss den Offset wieder aufaddieren auf die Adresse, ja, und dann habe ich genau die Information, die ich haben wollte. Ja, weil dieses ganze Ding hier, das ist praktisch die Seite, eigentlich ist es der Seitenrahmen sogar, aber da steckt ja die Seite drin, weil ich eben den richtigen Rahmen gefunden habe. Und um jetzt die konkrete Adresse innen drin zu finden, muss ich eben den Offset noch drauf addieren. Das ist wieder dasselbe Prinzip wie beim einfachen Modell. Also im Prinzip, wenn man hier dieses Innere einfach wegschmeißen würde und direkt den Pfeil durchzeichnen würde zur Seite, dann hätten wir unser Standardmodell mit einer riesigen Seitentabelle. Und wenn wir es uns so angucken, wie es da steht, dann haben wir das Modell mit einer geteilten Seitennummer in zwei Teile geteilt, ja, die eben das dann ermöglicht.
Ja. Beide Seitentabellen sind nicht sortiert, oder? Also die stehen einfach willkürlich drin,
die Seitentabelle ist natürlich, weil sie nicht wirklich eine Tabelle ist, wo irgendwie links die Seitennummer und rechts die Rahmennummer oder sowas steht, ist natürlich schon sortiert, ja, nach Seiten. Okay. Ja. Also wenn ich hier zum Beispiel sage, das sind 10 Bit, die ich hier setzen kann, ja, dann muss ich ja irgendwie sagen, für die Bit-Kombination 0, 0, 0, alles Nullen, also insgesamt Wert 0, was ist da jetzt der zugeordnete Wert? Und der steht einfach an der nullten Position. Deswegen funktioniert es ja so mit dem Index. Ja, wenn Sie in den Tabellen suchen müssten, würde das nicht gut funktionieren, weil dann hätten Sie wieder dasselbe Problem wie bei Ihren B-Bäumen, dass Sie mal ganz am Anfang fündig werden und mal ganz am Ende der Tabelle. Ja, also das machen wir nicht so, dann hätten wir auch nicht das Speicherplatzproblem, weil dann könnten wir in der Tabelle ja nur die vergebenen Seiten halt reinschreiben. Ne, dann könnten wir einfach eine normale Zuordnung machen, Seitennummer zu Rahmen, und die nicht benutzt sind, die tauchen halt nicht auf in der Tabelle. Das würde es von der Logik her einfacher machen, aber die Suche wäre, es wäre jetzt auf einmal eine Suche. Im Moment ist es keine Suche, es ist wirklich nur, es ist ein Nachschlagen. Ja, das ist so, wie wenn ich Ihnen sage, Telefonbuch Seite 119, erster Eintrag in der zweiten Spalte. Das schlagen Sie auf und sagen, was da steht. Wenn ich sage, Müller in der Meierstraße 11 oder so, dann ist es komplizierter. Wobei da das Telefonbuch wenigstens sortiert ist. Ja, stellen Sie sich ein unsortiertes Telefonbuch vor. Okay. Ja, also im Prinzip ist nichts Neues dazugekommen, nur dass wir eben jetzt diesen Prozess des Nachschlagens, des Rahmens, dass wir den einfach doppelt machen. Und jetzt können Sie sich auch vorstellen, wir haben jetzt hier gleich große Bereiche gehabt, P1 und P2 haben praktisch dieselbe Anzahl an Bits, im Beispiel jeweils 10 Bit, aber das könnte man natürlich auch unterschiedlich machen. Ne? Ich könnte auch hier 8 Bit und da 12 nehmen, um unterschiedlich große äußere und innere Seitentabellen zu kriegen. Wenn ich hier beim Äußeren nur 8 Bit nehme, dann kriege ich halt eine Seitentabelle, eine äußere Seitentabelle, die 2 hoch 8 Einträge enthält. Und jede innere, da gibt es dann vielleicht mehrere von, ja, theoretisch sehr viele, die hätte dann 2 hoch 12 Einträge. Ja, es würde an der grundsätzlichen Logik nichts ändern, aber in der Regel versucht man, die in einheitlicher Größe zu haben, weil das einfach das Leben ein bisschen leichter macht, weil dann zum Beispiel jede Seitentabelle, egal ob sie eine äußere oder eine innere ist, gleich viel Platz in Anspruch nimmt. Ja, wenn ich hier unterschiedliche Größen verwende, dann kriege ich halt kleine und große Seitentabellen und das muss ich dann berücksichtigen. Ja, ist nicht unmöglich, kann man auch haben. Okay, was ich schon erzählt habe, eigentlich hier jetzt nochmal vorgerechnet, wie groß sind jetzt die Seitentabellen, die dabei rauskommen. Ja, wir haben hier nochmal die Aufteilung für dieses Beispiel mit insgesamt 32-bittigen Adressen. Offset hat 12-Bit. Und die Seitennummern sind unterteilt in erste und zweite Hälfte zu jeweils 10-Bit. Äußere Seitentabelle hat also 2 hoch 10 Einträge, ja, das sind 1024 Stück. Und die können auf bis zu 1024 innere Seitentabellen verweisen. Das wäre die extremste Variante, die man haben könnte. Und in jeder von diesen inneren Seitentabellen können dann wieder 1024 Einträge stehen. Wenn wir das jetzt wirklich ausreizen, also wenn wir jeder Seite einen Seitenrahmen zuordnen, angenehm, wir haben genug Hauptspeicher, um das zu machen, ja, brauchen wir mindestens 4 GB Hauptspeicher, um das zu tun, dann würde natürlich Folgendes passieren, dann hätten wir wirklich 1024 mal 1024, also 1 Million Einträge wieder, plus den einen für die äußere Seitentabelle. Dann wäre also insgesamt sogar mehr Platz belegt. Aber das ist halt eine Extremsituation, die nie eintreten wird, dass Sie den gesamten Hauptspeicher komplett mit einem Prozessinhalt gefüllt haben. Ja.
Also auch nicht, wenn jetzt zum Beispiel virtualisiert und virtuelle Maschinen.
Nee, also ja, bei der Virtualisierung, wenn Sie praktisch VMware oder sowas benutzen und da drin läuft ein Betriebssystem und Sie geben dem 2 GB RAM, dann wird praktisch diese Seitenübersetzung mehrstufig gemacht. Und letzten Endes kriegen Sie dann auf irgendeiner Ebene Seitentabellen, die eine Seite von dem virtuellen Prozess, ja, der in der virtuellen Maschine läuft, direkt abbilden auf dem Frame. Auf der physikalischen Maschine. Und auch da ist es wieder so, dass eben nur ein Teil von dem Zeug gerade im Speicher ist. Das Betriebssystem, was in Ihrer virtuellen Maschine läuft, sieht das natürlich nicht, weil das weiß ja gar nicht, dass es eine äußere Ebene ist, gibt. Aber der Hypervisor, den Sie da verwenden, um überhaupt die Virtualisierung machen zu können, der verwaltet praktisch solche Direkt-Tabellen. Ja, die das Gastbetriebssystem nicht kennen kann. Das Gastbetriebssystem glaubt ja, es hat eine eigene Maschine und macht sein eigenes Ding, was Speicherverwaltung angeht. Und der Hypervisor guckt sich die Zugriffe an und erkennt praktisch die Struktur, ja, und macht zu diesen normalen Seitentabellen sogenannte Schattenseitentabellen. Das führt jetzt hier zu weit. Aber es wird relativ intelligent umgesetzt, sodass auch wenn Sie eine virtuelle Maschine eben mit 2 Gig RAM laufen lassen, die tatsächlich nur ein bisschen RAM verwendet, ja, genauso wie auch Ihr normales Betriebssystem mit irgendwelchen Programmen, was da läuft, nicht den gesamten theoretisch brauchbaren Speicher verwendet.
Das würde dann wahrscheinlich so sein, dass das Gastbetriebssystem die Speichertabellen auch nicht direkt einsehen kann, oder? Also geht für wahrscheinlich
Ja, also es passiert Folgendes. Sie haben im Gastbetriebssystem dann auch diesen Kontext-Switch. Also auch das Gastbetriebssystem wird ja einen Scheduler haben, der ab und zu die Prozesse tauscht. Und dann will das Betriebssystem natürlich eigentlich dieses Page-Table-Register setzen.
Sorry, ich meinte ich habe jetzt das Hausbetriebssystem gemeint. Das wird wahrscheinlich die Speichertabellen dann auch nicht einsehen können.
Welche?
Vom Gastbetriebssystem.
Ja, der interessiert sich nicht dafür. Der Host, also das Host-Betriebssystem, aus dessen Sicht ist ja einfach ein normaler Prozess, ein einzelnes Programm, ja, die ganze virtuelle Geschichte da drin ist ein einzelner Prozess. Und das Gastbetriebssystem, das macht halt sein normales Ding mit Scheduling und immer wenn es versucht, das Page-Table-Register zu setzen, das darf es natürlich nicht. Weil es gibt ja die virtuelle CPU nicht wirklich, die ist ja nicht da. Und das heißt, Ändern dieses Registers ist eine Operation, die abgefangen wird. Die löst eine Exception oder sowas aus und dann wird eine Behandlungsroutine im Host-Betriebssystem gestartet. Der sieht, was das vorhatte vom Page-Table-Register her, guckt dann in diese Tabelle vom Gast rein, das kann er, weil er, das ist ja einfach eine Adresse, die gesetzt wird und da steht eine gute Seitentabelle drin. Ja, deswegen haben sie innen drin in der virtuellen Maschine immer dieselbe Hardware wie außen, also die CPU ist die gleiche. Sie können ja nicht mit einer 32-Bit-Maschine von Intel eine 64-Bit-Maschine von AMD virtualisieren oder so. Das muss immer genau dieselbe sein, gleicher CPU-Typ, ja, gleiche Betriebsart und so weiter. Und dann guckt er praktisch in diese untere Seitentabelle von dem Gast rein und macht sich daraus eine eigene. Ja, modelt das um und dann wird diese eigene Tabelle, ja, die der Hypervisor bereitstellt, die wird dann aktiviert und dann funktioniert die unmittelbare Adressumsetzung. Ja, das heißt, ein Kontext-Switch in der virtuellen Maschine bewirkt sowas Ähnliches wie ein Kontext-Switch in der Host-Maschine. Ja, aber das, also an der Stelle muss ich das jetzt abbrechen, weil das ist nicht Teil dieses Kurses, das müssen Sie sich auch nicht merken und das müssen Sie auch nicht verstehen. Ja, ich wollte nur die Frage nicht einfach unbeantwortet lassen. Okay, ja, also im schlimmsten Fall haben wir da auch wieder unsere 1 Million Einträge in diesen vielen Seitentabellen, die es jetzt gibt, aber in der Regel passiert das eben nicht. Und hier ist jetzt noch ganz günstig, wenn wir annehmen, dass ein Eintrag in der Seitentabelle 4 Byte groß ist, also da steht halt eine Adresse drin, ja, die passt in 4 Byte rein, 32 Bits sind 4 Byte, dann ist eine Seitentabelle genau 4 Kilobyte groß und das ist jetzt zufällig gerade die Größe einer Seite. Ja, das heißt, wir kriegen eine komplette Seitentabelle in eine Seite reingeschrieben und das ist natürlich angenehm, weil wenn ich zugreifen will auf eine Seitentabelle, dann habe ich eben im schlimmsten Fall ein Page-Fault, dass die gerade nicht da ist und dann muss ich die halt von der Platte laden, aber es ist nur genau eine Seite. Ich muss also auch nur einmal die Umsetzung machen, wie finde ich denn den Inhalt der Seite. Ja, also das versucht man in der Regel hinzukriegen, dass eine Seitentabelle in eine Seite reinpasst. Und wir benutzen eben nur die, die es auch wirklich gibt. Ja, Konsequenz des Ganzen ist jetzt, dass sich die Anzahl der Speicherzugriffe erhöht. Ja, wo wir vorher schon das Problem hatten, dass man zunächst die Seitentabelle finden muss und dann über die Seitentabelle die Zuordnung und dann kann man den eigentlichen Frame auslesen. Ja, und im schlimmsten Fall sind beide nicht im RAM, müssen also beide von der Platte nachgeladen werden. Das war da praktisch die schlimmste Variante. Jetzt ist es noch eins mehr, weil ich muss die äußere Seitentabelle lesen, dann die innere Seitentabelle und dann erst den Frame. Also anstelle von 2 habe ich jetzt 3 Speicherzugriffe, wenn ich dieses zweistufige Paging mache. Ja. Und beim TLB wird das mit der Aufteilung der Seitennummer wird ignoriert. Da setze ich einfach diese P1, P2, vielleicht habe ich noch mehr, wenn ich noch mehr Aufteilung mache. Ja, das setze ich einfach wieder zu meiner klassischen Seitennummer zusammen. Das war das, was ich vorhin schon mal gesagt habe. An der Nutzung des TLB ändert sich nichts. Ja, das bleibt, wie es ist. Der merkt sich Zuordnungen, Seite zu Rahmen. Okay, kleines Rechenbeispiel. Das ist jetzt so eine Standardaufgabe. Sie werden, also das ist die einfache Variante mit, wo die Seitennummer nicht aufgeteilt ist in 2 Teile. Auf der nächsten Folie kommt die etwas, also geringfügig kompliziertere Variante, wo man eben mehrteilige Seitennummern hat. Und das ist so eine Standardaufgabe, die auch in der Klausur irgendwie vorkommen wird. Sie werden die auch in der Probeklausur gleich nochmal sehen. Ja. Taschenrechner ist erlaubt, ja. Wobei man in der Regel, also fangen Sie dann bitte nicht an, im Taschenrechner sowas wie 2 hoch 32 einzugeben und dann die Darstellung von 4 Gigabyte als Zahl mir vielleicht noch irgendwie aufzuschreiben. Ja? Wenn Sie irgendwo sagen wollen, wie groß was ist und das hat eine Größe von 2 hoch 32, dann schreiben Sie als Antwort bitte 2 hoch 32 hin. Also dieses 4 und dann die, es ist ja nicht einfach Nullen dahinter, sondern durch die Zweierpotenzen irgendwas Krummes, ja, das will ich nicht sehen. Das wollen auch Sie nicht sehen und das bringt auch keinen Erkenntnisgewinn. Also wenn irgendwo eine Zweierpotenz rauskommt, bitte einfach 2 hoch 9, 2 hoch 12 oder sowas hinschreiben. Und Sie wissen wahrscheinlich, dass Sie damit einfach rechnen können, wenn Sie 2 hoch 32 durch 2 hoch 12 teilen, dass Sie dann eben die Exponenten einfach abziehen. 32 minus 12 ist dann 2 hoch 20 das Ergebnis. Okay, also diese Aufgaben, die sehen immer so aus. Am Anfang ist so ein Setup praktisch gegeben, das sagt Ihnen, wie die Hardware aussieht, und dann sollen Sie irgendwas rausfinden. Und typischerweise ist angegeben, wie breit ist der Adressbus. 32-Bit Adressbus, das sagt Ihnen, wie groß können meine virtuellen Adressen maximal werden. Ja, und damit auch, wie groß ist der virtuelle Speicher, den ein Prozess nutzen kann. Und 32-Bit-Adressbus heißt eben, wir können 32-bittige Adressen benutzen, also können wir 2 hoch 32 Byte virtuellen Speicher ansprechen. Ja, das wären 4 Gigabyte. Seitengröße ist angegeben als 32 Kilobyte, das ist jetzt eine riesige Seitengröße. Und wir nehmen an, dass wir nur 64 Megabyte RAM haben. Ja, also ganz kleine Speicherausstattung, aber durch die 32-Bittigkeit ist es eben so, dass man theoretisch bis zu 4 GB haben könnte. Das ist jetzt nicht völlig unrealistisch, so die ersten PCs mit einer 32-Bit-CPU, die hatten nur eine geringe RAM-Ausstattung und dann haben sie so eine Situation gehabt. Das heißt, von der 1 Million Seiten oder das sind etwas weniger, von den vielen Seiten können natürlich nur ein paar wirklich im Speicher stehen. Und es ist angegeben einstufiges Paging. Ja, das heißt also, Sie wissen, findet keine Aufteilung der Seitentabelle in sowas wie eine innere und äußere statt. Das ist die Einfachvariante. Diese Einfachvariante habe ich nicht in der Klausur drin. Sie sollen jetzt ausrechnen, maximale Anzahl der adressierbaren virtuellen Seiten, ja, also wie viele Seiten kann es geben, und Größe der dafür erforderlichen Seitentabelle. Ja, bei der gleichfolgenden schwierigeren Aufgabe steht Größen oder Größe der erforderlichen Seitentabellen, ja, und auch Anzahl davon. Aber hier haben wir ja nur eine. Also hier gibt es praktisch nur die äußere Seitentabelle und sonst nichts. Okay, wie machen wir das also? Erstmal so ein Bild zeichnen am besten und sagen, was ist der Offset, was ist die Seitennummer. Und dafür muss man rausfinden, was ist jetzt die Seitengröße, 32 Kilobyte. Ja, das 32 ist 2 hoch 5 und ein Kilobyte ist 2 hoch 10. Also 32K sind praktisch 2 hoch 15 Byte. Ja, so viele verschiedene Adressen gibt es innerhalb einer Seite. Damit wissen Sie, dass der Offset 15 Bit groß ist. Ja? Das ging zu schnell. Haben wir vorher schon mal gesehen in der Form, aber jetzt nochmal. Eine Seite ist 32 Kilobyte groß. 32 Kilobyte sind 2 hoch 15 Byte, einfach nur umgerechnet. Ja? Also gibt es 2 hoch 15 verschiedene Adressen innerhalb einer Seite. Ja, eine Seite besteht aus Bytes. Das erste Byte, das zweite, das dritte, das vierte und so weiter. Ich habe insgesamt wie viele Bytes in einer 2 hoch 15 Byte großen Seite? 2 hoch 15 Bytes. Ja? Jedes Byte hat eine eigene Adresse. Das erste Byte hat den Offset 0. Das zweite Byte hat den Offset 1 und so weiter. Und das letzte Byte hat den Offset Größe minus 1. Ja? Wie wollen Sie es sonst ansprechen? Wenn wir eine Seite haben mit 2 hoch 3 Einträgen drin, dann sieht die halt so aus, dass die hier 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hat. Das sind praktisch die Offset-Angaben innerhalb der Seite. Ja, weil wir haben in der Seite 8 Bytes drin und die kann man, jedes einzelne davon kann man über eine Adresse ansprechen. Und wenn wir nur die Seite an sich angucken und nicht die, ne, das Gesamtzeug, die gesamte Adresse, dann ist das halt der Offset. Also es gibt dann einfach 8 Möglichkeiten. Ja?
Da wird oben aufgeschrieben 32 Kilobyte. Wie wird man die 64 Megabyte so ausschreiben?
64 Megabyte würden Sie ausschreiben als 64 ist 2 hoch 6 mal 2 hoch 20. Das ist generell gut sich zu merken, ein Kilobyte ist 2 hoch 10, Megabyte ist 2 hoch 20, Gigabyte ist 2 hoch 30. Ja. Das ist immer eine 10er Potenz, also 10 Zweier Potenzen mehr. Gigabyte 2 hoch 30. Das nächste, was ist das, Terabyte oder was ist dann 2 hoch 40? Ja, aber das müssen Sie sich nicht merken. Ich meine, Sie können auch einfach ausrechnen, was sind 64 Megabyte? Das ist 64 mal 1024 mal 1024. Und dann machen Sie irgendwie Logarithmus zur Basis 2 oder so, dann kriegen Sie auch die Potenz raus. Ja, ja, ich finde es auch einfacher so. Ja. Nur, falls Sie es vergessen sollten oder so, ja, kann man eben immer auch das mit Logarithmus zur Basis 2 einfach umrechnen. Deswegen habe ich es auch so gemacht. Okay, also wir wissen, der Offset ist 15-Bit und die Seitennummer muss dann der Rest sein. Wir haben insgesamt 32-Bit, also muss es 17-Bit praktisch für die Seitennummer sein. Ja. Und das beantwortet direkt die erste Frage, weil die Anzahl der Seitennummern ist natürlich die Anzahl der Seiten, die man benutzen kann. Ja. Jede Seite hat eine Nummer, also wenn ich weiß, wie viele Nummern es geben kann, weiß ich, wie viele Seiten es geben kann. Und das heißt, es gibt 2 hoch 17 virtuelle Seiten. Ja, weil ich kann ja jedes der 17 Bit auf 0 oder 1 setzen. Das sind immer 2 Möglichkeiten. Die sind alle unabhängig voneinander, also hoch 17. Dann kriege ich die Anzahl der Seiten raus. Jetzt ist die Frage, wie groß ist die Seitentabelle? Wir wissen, es gibt 64 Megabyte RAM und eine Seite ist 32 Kilobyte groß. Also frage ich mich, wie oft gehen 32 Kilobyte in 64 Megabyte rein? Wie viele Rahmen passen in den Hauptspeicher? Ja, muss ich einfach wieder teilen. 64M durch 32K kommt 2K raus. Da finde ich auch wieder das am einfachsten, das so zu machen. Sie können auch die 64M in eine Zweierpotenz und die 32K in eine Zweierpotenz umwandeln. Aber häufig ist es so, dass man das einfach rechnen kann. Da muss man nur wissen, M durch K ist K. Ja, oder G durch K ist M. Ja, dass Sie praktisch mit diesen Größenordnungen hantieren können. Wenn Sie das unverständlich finden, dann rechnen Sie halt aus, was das in Zweierpotenzen bedeutet. Ja, dann käme da eben raus 64M, das haben wir ja eben gesagt, das wären 2 hoch 26. Ja, und 32K waren 2 hoch 15, dann müssten wir 2 hoch 26 durch 2 hoch 15 rechnen, kommt 2 hoch 11 raus. Ja, ist dasselbe Ergebnis, was wir so auch gefunden haben. Okay, und ein Eintrag benötigt, das ist jetzt ein Punkt, das ist manchmal angegeben. Hier rechne ich noch aus, wie groß so ein Eintrag in der Seitentabelle ist. Das hängt davon ab, wie groß die Adressen werden können. In der Seitentabelle steht ja für jede Seite ein Seitenrahmen drin. Und ich brauche jetzt praktisch 11 Bit, um eine Rahmennummer anzugeben. Ja, 11 Bit, in der Praxis rundet man immer auf eine Zweierpotenz an Bytes, also in dem Fall auf 2 Byte. Häufig kriegen Sie in der Aufgabe diese Information schon gestellt. Das heißt, da steht dann oben bei den Voraussetzungen noch drin, ein Eintrag in der Seitentabelle ist 2 Byte groß oder 4 Byte oder sowas. Ich glaube, das habe ich so in der Probeklausur und wenn es da so ist, ist es auch in der richtigen so. Und jetzt muss es nur noch multipliziert werden. Ja? Also Anzahl der Einträge in der Seitentabelle mal Größe eines solchen Eintrags. Das ist das, was ich hier unten mache. 2 hoch 17 mal 2 ist 2 hoch 18 Byte. Und das kann man so stehen lassen. Ja, ich habe es jetzt noch umgeformt in eine normale Schreibweise. Das sind 256 Kilobyte. Das ist die Größe einer Seitentabelle. Ist Ihnen das Schema soweit klar? Nein? Weil?
Aber ich muss mir einfach nochmal anschauen. Ist jetzt das zum Beispiel da oben ist das Offset 15 Bit? Weil das 2 hoch 15 ist, oder ist
das Zufall? Nee, das haben wir so bestimmt. Wir haben ausgerechnet, wie groß ist eine Seite. Ja, und die Größe der Seite sagt Ihnen direkt, wie der Offset ist. Wir hatten halt hier in dem Beispiel eine Seite der Größe 2 hoch 3. Ja, und dann wissen Sie, dass Sie praktisch 3 Bit brauchen, um sowas angeben zu können. Weil wie kodieren Sie denn diese Seiten oder diese Offset-Adressen 0 bis 7? Die kodieren Sie ja über 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 und 111. Das sind die 8 Möglichkeiten, wie Sie so einen 3-Bit-String zusammensetzen können. Ja? Und deswegen ist die Länge des Offsets ist 3 Bit. Weil Sie brauchen diese 3 Bit, um alle möglichen 8 Seiten angeben zu können.
Ja, aber ist das jetzt allgemein so, wenn bei der Seitengröße 2 hoch x Byte rauskommt, dass der Offset dann x Bit groß ist?
Ja. Okay. Ja, da ist ein anderes Beispiel, wo es eben 2 hoch 3 ist und es kommt 3 raus.
Ah ja, super. Das ist schon gut.
Okay, die nächste Folie gibt Gelegenheit, ja.
Das heißt, das Offset in der Aufgabe wäre jetzt auch 3.
In der Aufgabe wäre der Offset 3, genau, weil die Seitengröße in der Aufgabe 8 Byte wäre.
Okay, wollen wir dann B auch nochmal durchgehen?
Ja. Ja. B, Sie haben eine bestimmte Hauptspeichergröße. Ja, der Hauptspeicher entspricht nicht dem, was Sie als virtuellen Adressraum haben. Der virtuelle Adressraum, der ist nur durch den Adressbus bestimmt. Wenn Sie einen 32-Bit-Adressbus haben, heißt das, dass Ihre Adressen immer die Form 32-Bit langer Bitstring sind. Ja, das bedeutet einfach, was ein Adressbus ist. Ein Adressbus heißt, Sie können da 32 unterschiedliche Bits dranlegen und sprechen damit eine Adresse an.
Also, ich teile da die Größe durch den Adressbus.
Nee, Sie teilen die Größe des Hauptspeichers durch die Größe Größe einer Seite. Ja. Ja, weil die Größe einer Seite ist ja die Größe eines Rahmens. Das ist ja dasselbe. Und Sie wollen wissen, wie viele Rahmen passen in den Hauptspeicher tatsächlich rein. Ja, das kommt aber gleich nochmal. Schauen wir uns das kompliziertere Beispiel an. Im Wesentlichen ändert sich nichts. Wenn Sie das erste verstanden haben, können Sie das zweite auch rechnen. Sie müssen sich nur merken, dass halt ein Schritt mehr dabei ist. Hier haben wir auch wieder einen 32-Bit-Adressbus. Die Seitengröße ist diesmal ein Tick kleiner mit 16 Kilobyte. Wir haben 2 GB RAM, ja, also etwas mehr Speicher. Und wir machen jetzt dreistufiges Paging. Dreistufig haben wir noch nicht gesehen, ist aber auch nicht anders als zweistufig. Sie haben dann halt eine äußere, eine obere innere und eine untere innere Seitentabelle. Ja, Sie können auch 11-stufiges Paging machen, wenn Sie wollen. Das wird alles dann nur mehr Rechnerei, aber es wird von der Logik her nicht komplizierter. Und es soll wieder dasselbe ausgerechnet werden. Anzahl der adressierbaren virtuellen Seiten, das funktioniert genauso wie vorher. Größe der Seitentabellen, ja, da gibt es jetzt mehrere von, weil es äußere und innere gibt. Und auch die Anzahl davon. Wie viele von den Tabellen gibt es praktisch bei maximaler Nutzung. Ja. Und da gehen wir wieder genauso hin. Das ist jetzt der erste Schritt, sieht noch ganz genauso aus. Wir haben eine Seitengröße von 16k. Das schreiben wir wieder ordentlich hin in einer Zweierpotenz. Ja, 16 ist 2 hoch 4, ein Kilobyte ist 2 hoch 10, also kriegen wir raus, das ist 2 hoch 14 Byte. Und damit wissen wir wieder genau wie eben, der Offset muss 14 Bit lang sein. Dann wird wieder geguckt, was ist die Differenz. 32 ist unser Gesamtadressstring praktisch lang, 14 davon abgezogen, bleiben 18 übrig. Ne? 18 Bit für die Seitennummer. Und es ist jetzt natürlich genau so gemacht, dass man 18 ohne Rest durch 3 teilen kann. Ja, weil wir wollen ja 3 Stufen haben, also müssen wir diese 18 Bit einheitlich aufteilen. 18 durch 3 ist 6. Ich glaube, in der Klausur steht noch dabei, dass die gleich groß sein sollen, die verschiedenen Seitentabellen.
Was wäre, wenn es nicht gerade...
Wenn es nicht aufteilen, wenn es zum Beispiel 19 wäre, ja, dann würde man zum Beispiel hier 7 machen und da 6, 6. Okay. Ja? Aber Sie können auch 6, 6, 7 machen. Das ist dann nicht klar. Ja? Ich konstruiere aber nur Aufgaben, wo das immer einfach geteilt werden kann und es aufgeht.
Ja, ich habe schon, Sie haben schon
okay. Ja, also ich glaube, in der Aufgabenstellung habe ich geschrieben, gleich groß. Weil Sie hätten natürlich auch hier noch die Freiheit zu sagen, ich mache da zum Beispiel 8, 5, 5 oder sowas. Ja, aber machen Sie es gleich groß. Okay, also jeweils 6 Bit, die praktisch so eine Teilseitennummer darstellen. Ja? Die erste Antwort haben wir schon, 2 hoch 18 virtuelle Seiten gibt es, weil wir eben wieder 18-bittige Seitennummer haben. Jetzt die Frage, wie groß ist eine Seitentabelle? Da müssen wir wieder schauen, 2 GB RAM haben wir und jede Seite ist 16 Kilobyte groß, also muss man 2 Giga durch 16 Kilo teilen, da kommt eben 128K oder 2 hoch 17 raus. Ja, 2 hoch 17 Rahmen. Und das würde heißen, dass ein Eintrag praktisch 17 Bit benötigt. Jetzt haben wir 8, 16 Bit passt nicht, also 2 Byte passt nicht. Das heißt, wir brauchen 4 Byte. Das ist wieder dieser Teil, wo ich sage, die Größe eines Eintrags zu berechnen, das müssen Sie in der Regel nicht machen. Also da würde in der Aufgabenstellung stehen, dass Sie praktisch 4 Byte haben. Ich gucke jetzt mal eben hier in die Probeklausur, ob ich es da auch so gemacht habe. Genau, die Seitentabelleneinträge sind so und so viel Byte lang, das steht da drin. Ja. Giga durch Kilo ist Mega, aber 2 durch 16 ist weniger als 1. 2 durch 16 ist ein Achtel, also ist ein Achtel Mega. Ein Achtel Mega, ja, was ist das? Ein Achtel mal 1024k, also Viertel von 512k, Hälfte von 256k, 128k. Ja? Würden in 3 Byte passen, aber 3 Byte ist keine Zweierpotenz an Bytes. Ja, man macht das, damit man einfach durch eine einfache Multiplikation, im Endeffekt durch eine Shift-Operation, die Sachen ausrechnen kann. Wenn Sie mit 3 multiplizieren, müssen Sie auf der untersten Ebene, auf Assembler-Ebene, immer mit 2 multiplizieren und einen dazu rechnen, weil Sie mit 3 multiplizieren nicht schnell machen können. Deswegen nimmt man dann 4. Ja, wenn wir irgendwas rausbekommen hätten, was ein Bit mehr als 4 Byte braucht, hätten wir sogar 8 Byte genommen. Ja, oder 16 oder 32 Byte und so weiter. Aber nicht irgendwas dazwischen. Bei 5 Byte hätten wir auch 8 Byte genommen. Aber auch schon bei 4 Byte plus 1 Bit, das ist ja noch weniger als 5 Byte, da hätten wir auch schon 8 genommen. Aber wie gesagt, dieser Teil, das kommt dann in den Aufgaben nicht vor. Wie groß ist jetzt die Tabelle? Tabelle ist Anzahl der Einträge mal Größe eines Eintrags. Und in die Tabelle, weil wir hier 6 Bit haben, gehen dann wieder 2 hoch 6. 2 hoch 6 Einträge, das ist die Anzahl. Jeder Eintrag ist 4 Byte groß, macht 2 hoch 8 oder 256 Byte. Ja? Also das ist jetzt ein Witz von der Größe. 256 Byte, das ist ein Viertel Kilobyte, ne? Das ist nichts. Das können Sie anzahlen, können Sie angucken. Also das sind ganz kleine Tabellen. Und jetzt kommt aber noch die Zusatzfrage C, wie viele von den Tabellen gibt es? Ja, die erste Antwort oder den ersten Teil der Antwort kriegen Sie immer gratis. Es gibt eine äußere. Ja, es gibt immer eine äußere. Und die zeigt jetzt natürlich auf 2 hoch 6 verschiedene innere. Ja, das sind jetzt die mittleren geworden, weil es noch weitere noch dahinter gibt. Also die zeigt auf 2 hoch 6 mittlere. Aus jeder daraus zeigen Sie natürlich auf jeweils 2 hoch 6 unterste. Ja, da Sie aber 2 hoch 6 davon haben, müssen Sie das noch multiplizieren. Also kriegen Sie dann 2 hoch 12. Ja? Leuchtet das ein? Ja, Sie kriegen einfach dieses Diagramm, dass Sie halt, Sie haben die äußere, die zeigt auf ganz viele innere. Und jede davon verzweigt nochmal. Das sind immer noch alles Seitentabellen. Und erst von den letzten Seitentabellen zeigen Sie praktisch auf den Rahmen. Ja? Und dann natürlich auch wieder auf mehrere.
Eine Frage. Ja. Ein Eintrag in der Seitentabelle benötigt darum 17 Bit, okay.
Ja.
In der Praxis 4 Byte.
Ja, das war das, was ich eben gesagt habe. 17 Bit sind natürlich ein Tick mehr als 2 Byte. Also es wären ja 16 Bit sind 2 Byte. Und wir nehmen immer eine Zweierpotenz an Bytes. Also wenn Sie irgendwas bis zu 8 Bit rauskriegen, nehmen Sie 1 Byte. Kriegen Sie irgendwas bis zu 16 Bit, nehmen Sie 2 Byte. Irgendwas bis zu 32 Bit, 4 Byte und so weiter. Aber das müssen Sie nicht merken, weil ich die Aufgabe so gemacht habe, dass Sie diesen Wert auch schon vorgegeben kriegen. Ja, sehen Sie dann gleich. Ja. Ja, 16K ist nicht 0,16 Mega, sondern 0,016 Mega. Ja, und das ist natürlich nur eine Näherung, weil Sie nicht einen Umrechnungsfaktor von 1000 haben, sondern 1024. Ja. Aber größenordnungsmäßig muss es richtig sein. Wenn Sie 1024 durch 1000 einfach austauschen, um einfacher zu rechnen, wenn Sie es überschlagen wollen, kriegen Sie größenordnungsmäßig richtige Werte, die halt sich in den hinteren Stellen einfach falsch unterscheiden. Ne? Aber Sie können es eben auch sagen, dass Sie so, wie wir vorhin gerechnet haben, dass Sie einfach sagen, ich kürze das Giga gegen das Kilo, da kommt ein Mega raus, dann habe ich also 2/16 Mega oder ein Achtel Mega und dann rechnen Sie halt, was ist ein Mega durch 8 und dann kommen Sie auch auf den Wert. Okay. Ja, also diese Art Aufgabe werden Sie gleich auch in der Probeklausur sehen. Wir gehen jetzt relativ schnell noch durch die restlichen Folien durch, dann sind wir an der Mittagspause, an der Pause halt, und danach kommt dann Klausur und Lösung. Ja. Es gibt jetzt noch den Begriff des Demand Paging, der uns eigentlich nicht viel Neues sagt, weil wir haben immer schon, ja?
Noch eine Frage vorweg, wenn wir mal kurz durchgehen, ist das noch klausurrelevant oder? Ja.
Ich muss es jetzt einfach, weil ich die Klausur nicht im Kopf habe, ich muss es einfach mit ist noch relevant beantworten. Ich habe es wirklich nicht im Kopf. Ich habe die Klausur gestern halt irgendwann fertig gemacht und dann geht aber viel Zeit verloren. Ich kann ja Folgendes machen. Ich mache das jetzt noch normal, ziehe das noch normal durch und ich schaue mir das zu Hause an und dann schreibe ich Ihnen ins Campus-System rein, ob der Teil noch relevant ist oder nicht. Musterlösung gibt es noch nicht. Ja, die erstellen Sie ja nächste Woche, oder wann ist das? Am 7.6. erstellen Sie dir mehrfach. Ich suche mir dann die beste raus. Also, was ich gerade sagen wollte, wir werden jetzt über was sprechen, was wir implizit schon immer mit besprochen haben, nämlich die Idee, dass wir eben nicht einfach nur diese Zuordnung Seite zu Rahmen irgendwie machen und das ganz praktisch finden, sondern dass wir eigentlich immer auch davon ausgehen, dass Zeug mal auf die Platte geschrieben werden muss und dann irgendwann zurückgeholt wird. Und das geht jetzt noch einen Schritt weiter, dass wir sagen, im Prinzip, wenn ich einen Prozess starte, dann brauche ich ja eigentlich erstmal nur die erste Seite. Ja, da, wo die ersten Code-Befehle praktisch drin sind, mehr brauche ich ja zunächst gar nicht. Also ich muss eigentlich gar nicht das ganze Programm von der Platte laden, sondern ich lade nur den ersten Block von dem Programm, packe den in eine Seite rein, habe eine Zuordnung, Seite, Rahmen für diese einmal 1000 Byte oder sowas. Ja, und dann kann das Programm schon mal loslaufen. Und wenn es dann halt einen Sprung macht, irgendwo hin im Code, wo es nicht passt oder so, das löst halt einen Page-Fault aus und dann muss die Seite nachgeladen werden vom Programm. So in der Idee wird das Ganze aussehen. Und die Aussage hier ist dann eben einfach nochmal, es muss nie der ganze virtuelle Adressbereich, der auch wirklich benutzt wird, der muss nie komplett im Hauptspeicher sein. Ja, Sie werden ja immer nur einen Teil davon drin haben, gerade wenn Sie mehrere Prozesse parallel irgendwie laufen lassen, wäre es ja Quatsch, wenn einer komplett da den Speicher blockieren würde mit Sachen, die gerade gar nicht gebraucht werden. Ja, dank dem Lokalitätsprinzip ist es kein Problem. Weil wenn Sie sich da irgendwas draus merken im Zusammenhang mit Lokalitätsprinzip, dann einfach die Aussage, Dinge passieren irgendwie immer wieder in der gleichen Gegend, wo sie vorher schon mal passiert sind. Ja, das ist so die Idee einfach, Lokalitätsprinzip. Wenn Sie irgendwann mal auf eine Seite zugegriffen haben, ist die Wahrscheinlichkeit einfach hoch, dass Sie relativ bald nochmal darauf zugreifen. Ausnahmen bestätigen dann die Regel, aber meistens funktioniert es. Und deswegen funktioniert eben sowas mit kleinem TLB zum Beispiel und kleinen Caches und so weiter. Ja? Und es kann auch sein, dass Sie Teile des Programms überhaupt nicht brauchen. Wenn Sie zum Beispiel ausgeklügelte Fehlerbehandlungsroutinen haben, die irgendwo weiter hinten im Programm drin sind und es treten keine Fehler auf während der Programmausführung, dann wird ja kein einziges Mal reingesprungen. Warum sollte man dieses Zeug in den Arbeitsspeicher laden und wertvollen Hauptspeicher damit blockieren? Macht man also nicht. Ja? Das heißt, Demand Paging, im Prinzip Paging on Demand, ja, das heißt einfach nur, wenn Sie eine Seite benutzen wollen, dann wird sie beim ersten Zugriffsversuch eben in den Speicher geladen und ansonsten lässt man das einfach bleiben. Ja, und genauso heißt es, dass Sie eine Seite auch jederzeit wieder aus dem Speicher rausschmeißen können. Das muss nicht unbedingt nur dann passieren, wenn der Speicher eng, also wenn der gefüllt ist, ja, sondern es gibt auch so Methoden, wo man einfach vorab schon mal Sachen auf Platte auslagert, um ja, für den Fall der Fälle, dass wieder Speicher benötigt wird, einfach schon mal ein bisschen freien Platz geschaffen zu haben. Und eine Konsequenz daraus, das ist eine wichtige Konsequenz, das ist etwas, was Sie auf jeden Fall wissen müssen, also zur Frage Klausurrelevanz oder so, da haben wir aber auch unabhängig von dieser Folie schon drüber gesprochen. der Adressbereich den Prozess nutzen kann, der kann immer beim Paging größer sein als der tatsächliche Speicher. Sie können wirklich eine Maschine mit 64 Megabyte ausstatten, wenn Sie irgendwo noch so einen Speicherriegel in der Größe finden. Und das Programm nutzt virtuell seinen Adressraum von 4 GB und nutzt auch richtig viel davon, weil das Programm selber vielleicht schon größer als 64 MB ist, nur der ausführbare Code. Und dann erzeugt es noch dynamisch irgendwelche Daten von einem halben Gigabyte oder so. Das funktioniert auf einer Maschine, die nur 64 MB RAM hat. Das ist langsam, ja, weil sie ständig Seiten rein und raus wechseln müssen. Aber das Demand Paging sagt Ihnen eben, Sie laden einfach das Anfangsstück von dem Programm und legen schon mal los. Ja, und wenn Sie dann in Bereiche reinkommen, die eben nicht da sind, dann müssen Sie was rausschmeißen und was anderes wieder reinholen in den Speicher. Also das heißt, man kann überhaupt durch das Paging erst riesige Programme mit riesigem Datenvolumenbedarf kann man ausführen auf Rechnern mit schwacher Speicherausstattung. Oder sogar ganz viele von diesen Programmen gleichzeitig, die dann vom Scheduler hin und her gewechselt werden.
Ja. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal besprochen haben, aber angenommen, Rechner hat jetzt, sagen wir mal, ziemlich viel Hauptspeicher, sagen wir mal 16 GB.
Ja.
Und nutzen tut er aber aufgrund der laufenden Programme nur 1 GB.
Ja.
Warum lagert er trotzdem aus? Warum zählt er trotzdem? Oder warum sind die Betriebssysteme so aufgebaut?
Also es ist, ja, zum einen ist es so, dass sie ja, sie greifen auch auf Dateien zu. Ja, Sie werden diesen Effekt nur haben, wenn Sie irgendwie auch mit Dateien arbeiten, und die Dateien werden dann als Cache im RAM abgelegt. Also das RAM wird nicht nur für Prozessspeicher, für Code und Daten genutzt, sondern auch als Cache für Sachen auf der Platte, für Dateien. Das ist eine umgekehrte Überlegung. Ja, das eine ist praktisch rauspagen, also Teile, die eigentlich ins RAM gehören, auf Platte vorübergehend bringen. Und das andere ist, ist die Gegenrichtung, Dinge, die eigentlich auf die Platte gehören, nämlich die Dateien, vorübergehend in den Speicher holen, damit man schneller darauf zugreifen kann. Und wenn Sie zum Beispiel eine Datei öffnen und den ersten Block lesen, auch wenn Sie nie mehr als den Block lesen, weil Sie nur da irgendwie das erste Byte haben wollen oder so, dann wird trotzdem mehr von diesem Zeug einfach schon mal geholt. Ja, weil die Mechanismen, um von der Platte was zu lesen, nicht sich mit einzelnen Blöcken zufrieden geben, die holen immer einen ganzen Haufen von Blöcken in einem Schlag. Und die werden schon in den Speicher geholt, weil man weiß ja nicht, vielleicht wollen Sie die anderen Blöcke auch noch lesen. Ja, und damit Sie dann nicht nochmal einen Plattenzugriff machen müssen, Sie könnten natürlich auch die überflüssigen Blöcke einfach wegschmeißen und sagen, wolltest du ja nicht haben.
Das ist ja wirklich Seiteneinlagerung des Guts, wenn jetzt mal der Wert hoch ist.
Seiteneinlager, ja.
So heißt es also jetzt bei mir Blick aus dem Betriebssystem, ich habe noch 6 Giga RAM frei.
Ja.
Seitenauslagerung 0, aber Seiteneinlagerung 226 MB und größeres virtuellen Speichers 153 GB.
Ja.
Das sieht mir alles ein bisschen.
Ja, aber also.
Seiteneinlagerung heißt ja, ob das eigentlich sich Dateien schon reingeladen in den Hauptspeicher.
Ja, also das haben wir, glaube ich, letztes Mal schon mal gehabt. Was jetzt genau macOS mit den verschiedenen Angaben meint, kann ich Ihnen nicht genau sagen. Da hat jeder eine eigene Vorstellung, was jetzt wo mitgezählt wird. Das müsste man dann wirklich in der Original-Doku irgendwo nachlesen.
Das ist zum Beispiel bei Windows, also wenn man das überhaupt nicht arbeiten kann, die Funktionalität, auch wenn man jetzt viel mehr Hauptspeicher hat, als man eigentlich lösen will. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel das Page-File oder Sys komplett auf Null stelle,
ja,
das geht überhaupt nicht. Also der Hacker dann, weil Grundfunktionalität auch verletzt wird.
Ja. Ja, also vom Prinzip wollen Sie halt, das haben wir jetzt hier nicht drin, aber es gibt auch dieses Konzept, dass man auf Verdacht Seiten auslagert. Das heißt nicht, dass man die aus dem RAM rausschmeißt. Das heißt nur, dass man schon mal eine Kopie davon auf der Platte anlegt. Und für den Fall, dass man jetzt spontan Speicher freigeben muss, dann sieht man praktisch in der Tabelle, bestimmte Seiten sind schon auf die Platte kopiert. Das heißt, die sind gesichert. Und dann kann man die sofort verwenden, kann man sofort die aus der Seitentabelle rausschmeißen, wo auch immer sie zugehören, und sofort für was Eigenes benutzen. Ja, damit sind praktisch, wenn spontane Anforderungssituationen entstehen, ist es schneller, das zu machen. Und das Ganze ist eben so getan, dass es nicht Ihr System irgendwie blockiert, sondern diese Auslagerung von Inhalten, ja, praktisch also vorbereitend, die findet immer dann statt, wenn gerade keine anderen IO-Zugriffe laufen. Sie verlieren also nicht merklich irgendwie Zeit dadurch. Und für den Fall, dass Sie spontan den Speicher brauchen, sind Sie dann einfach schneller. Also das sind alles so kleine Tweaks, die die verschiedenen Betriebssysteme machen, um eine möglichst performante Situation irgendwie zu schaffen. Genau, also eine weitere Konsequenz daraus ist eben, dass man viel mehr Prozesse parallel laufen lassen kann, als wenn man jetzt sagen würde, jeder Prozess kriegt tatsächlich den gesamten Speicher, den er anmeldet als Bedarf, irgendwie kriegt er sofort komplett zugeteilt, weil dann wird man 3, 4, 5 Programme starten und dann wäre der Speicher voll und dann müsste man irgendwas anderes machen. Ne? Und man hat jetzt in der Seitentabelle so ein Valid-Bit. Und das gibt an, ob die Seite im Speicher ist oder nicht. Ja. Und das heißt, wenn Sie jetzt, ja, das ist das, was wir eigentlich schon besprochen haben, das ist nur nochmal der Mechanismus, wie das mit den Page Faults läuft. Was wir noch nicht gesagt haben, ist, wie genau jetzt der Page Fault Händler, der dann als wie ein Interrupt Händler aufgerufen wird, wie der dann an die Informationen rankommt. Ja. Das werden wir uns im Detail aber auch nicht wirklich anschauen. Was aber noch wichtig ist, das habe ich auch schon mal erwähnt, wenn Sie jetzt keinen Seitenrahmen mehr frei haben und wollen irgendwas einlagern, dann müssen Sie zuerst Platz schaffen dafür. Ja. Und die Frage ist, welchen Platz nehmen Sie? Also wo schaffen Sie Platz? Sie können natürlich einfach immer die oberste Seite oder den obersten Seitenrahmen nehmen, das was da drin ist, rausschmeißen und dann die nächste Seite da reinladen. Das wäre aber keine gute Vorgehensweise. Es gibt da unterschiedlich clevere Vorgehensweisen und jede solche Methode nennen wir eine Strategie. Das sogenannte Seitenverdrängungsstrategie. Wenn wir in der Vorlesung mehr Zeit gehabt hätten, dann hätten Sie einen ganzen Überblick über interessante Seitenverdrängungsstrategien noch bekommen. Das haben wir hier aber jetzt nicht drin. Und was auch nochmal wichtig ist, das habe ich vorhin auch schon mal in so einem Halbsatz gesagt, die Anweisung, die den Page-Fault ausgelöst hat, also der Zugriff auf irgendeine Stelle im Speicher, die nicht wirklich im RAM vorhanden war, die muss natürlich wiederholt werden. Ja, wenn Sie sich an diese Software-Interrupts erinnern, da ist es ja so, Sie haben irgendeine Instruktion, die löst einen Software-Interrupt aus, der wird dann bearbeitet und danach geht es mit der nächsten Anweisung weiter. In dem Fall ist es natürlich nicht so, weil der Speicherzugriff hat ja nicht geklappt. Das heißt, da muss man, die CPU muss das berücksichtigen und darf den Program Counter nicht hochzählen, sondern der muss auf der Position bleiben, wo er war, damit wenn der Prozess das nächste Mal drankommt, er nochmal diesen Speicherzugriff macht, der dann gelingen wird. Hier ist das Ganze nur nochmal schematisch dargestellt. Durch das Bild gehe ich jetzt nicht durch. Das beschreibt einfach nur die Reihenfolge über diese Nummern 1, 2, 3, 4, 5, 6, wie praktisch genau das aussieht, wenn Sie auf eine Seite zugreifen, die nicht im Hauptspeicher drin ist. Und wenn Sie eben keinen Platz haben, dann muss ein Seitenrahmen freigemacht werden. Und das geht mit Hilfe von irgendeinem Algorithmus, der das tut. Und was man außerdem noch beachten muss, ist, es kann natürlich sein, dass die Seite, die jetzt auf praktisch wo die den Rahmen freigeben soll, dass die verändert wurde. Ja, dass also da irgendein Schreibzugriff drauf stattgefunden hat. Und das würde heißen, dass die erst auf Platte gesichert werden muss. Wenn sich da nichts dran geändert hat an der Seite, seit dem letzten Laden von der Festplatte, dann kann man die ja einfach wegschmeißen. Weil man weiß ja, auf der Platte liegt eine aktuelle Kopie davon. Aber wenn sich eben zwischendurch was geändert hat, weil die Seite vielleicht schon relativ lange im Hauptspeicher war, dann muss man sich das irgendwie merken. Damit man jetzt nicht einfach blind jedes Mal eine Seite zurückschreibt, ja, ohne zu berücksichtigen, ist die verändert worden oder nicht, hat man zusätzlich so ein Modify-Bit, was man manchmal auch Dirty-Bit nennt. Und das gibt eben genau an, ob sich was geändert hat. Ja, nur Dirty-Bit. Und wenn eben was geändert wurde, dann muss praktisch diese Seite zurückgeschrieben werden und das muss halt der Teil der Speicherverwaltung, der sich darum kümmert, muss das beachten. Also Sie können dadurch dann die schlechte Variante haben, dass Sie eine Seite rausschmeißen, die das Dirty Bit gesetzt hat. Ja, dann heißt das, Sie müssen die erst auf Platte sichern und dann freigeben den Bereich und dann irgendwas anderes von der Platte zurückholen. Also ein einfacher Speicherzugriff wird zu zwei Festplatten zugriffen. Das ist das Unangenehmste, was man machen kann. Deswegen würde natürlich so eine Strategie, die einen Rahmen auswählt, der freigegeben werden soll, die würde natürlich auf jeden Fall versuchen, einen zu nehmen, der nicht modified ist. Ja, weil dann einfach ein Arbeitsschritt gespart wird, weil man dann dieses Zurückschreiben nicht machen muss. Ja, und der Teil, wo dieses Zeug eben hingesichert wird, das nennt man in der Regel Paging-Bereich. Häufig ist aber noch der alte Begriff Swap-Bereich dafür da. Swap-Bereich steht für eine andere Speicherverwaltungstechnik, die Swapping heißt. Das ist aber nicht dasselbe. Also auch wenn man heute noch teilweise Swap-Partitionen, zum Beispiel bei Linux, zu dem Bereich sagt, das ist eigentlich eine Paging-Partition. Der Begriff Swap-Partition ist im Grunde falsch, weil Swappen ist ein Verfahren, wo man den gesamten Speicher eines Prozesses komplett auf Platte schreibt. Dann ist der praktisch vollständig weg. Und genauso, wenn der Prozess wieder laufen soll, muss dieser gesamte Speicher von der Platte wieder reingeholt werden. Da haben Sie also keine Seiten oder sowas. Da haben Sie was ganz anderes. Da kriegt ein Programm, wenn Sie starten, einen festen Teil des Speichers, des echten physikalischen Speichers und kann den nutzen, solange bis es komplett rausgeschmissen wird und irgendwann wieder reinkommt. Also Swapping, echtes Swapping macht heute niemand mehr. Ja, und das letzte eben der Hinweis, wenn die Seite unverändert war, dann kann sie ja jederzeit wieder so nachgeladen werden, wie sie auf der Platte schon liegt. Ja. Und wenn man jetzt eine Seite rausgeschmissen hat, dann wird praktisch das Valid-Bit da gelöscht, weil die Seite ist jetzt nicht länger verfügbar und irgendwo muss eingetragen werden, wo man jetzt auf der Festplatte die Seite findet. Ja, und man kann eben, wenn praktisch die Adressangabe, die für einen Plattenbereich nötig ist, wenn die genauso groß ist wie eine Pageframe-Nummer, wie eine Rahmennummer, dann kann man einfach den normalen Eintrag in der Seitentabelle dafür verwenden. Da, wo normalerweise die Rahmennummer drinsteht, da schreibt man dann halt eine Blocknummer oder sowas für diesen Auslagerungsbereich rein. Und an dem Valid-Bit erkennt man dann eben, bezieht sich das jetzt auf den Speicher oder bezieht sich das auf die Platte. Okay, das ist das Ende der Vorlesung. Also mit dem Stoff sind wir durch. Dann machen wir jetzt Pause. Wir haben etwas verspätet. Ja, also kommen Sie kurz nach 15:45, dann bitte wieder zurück. Dann machen wir, ja, ich weiß nicht, ob wir dann die vollen 60 Minuten für die Klausur haben, weil ich will Ihnen die Lösung halt auch noch vorstellen. Müssen wir dann schauen, wie wir was machen. Ne? Also, bis gleich.